ARD.
Wir erzählen euch heute die Geschichte eines Mannes, der eine Partybekanntschaft macht, einen jungen Brasilianer, den mit nach Hause nimmt und dort gefügig machen will. Und am Ende des Abends ist dieser Brasilianer tot. Seine Leiche liegt monatelang versteckt unterm Bett.
Ja, es geht heute um Mord und Totschlag. An diesem Fall seht ihr ziemlich gut, wie manchmal so Details, die erstmal so ganz unscheinbar daherkommen können, im Ergebnis aber darüber entscheidet, ob jemand, der jemand anderes getötet hat, lebenslang ins Gefängnis kommt oder nur für ein paar Jahre. Aber vorab noch eine kleine Triggerwarnung. Gerade zum Anfang gibt es ein paar ziemlich grafische Szenen. Wir sprechen da über Drogenkonsum und Vergewaltigung.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich erzähle euch hier in diesem Podcast von meinen allerspannendsten Fällen.
Und ich bin Anna Rüther, auch von mir ein Hallo. Ich bin Elkes Kollegin und Journalistin, auch hier in Hamburg. Und diesen Podcast, den hört ihr immer zuerst in der ARD Audiothek. Mein Tipp, abonniert ihn gleich, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. So, Elke, es ist September 2019 und es verschwindet ein Brasilianer hier in der Stadt.
Genau, dieser Mann, der heißt Matheus A. Matheus A. ist 28 Jahre alt. Er ist, du hast es gesagt, Brasilianer. Er lebt aber schon seit ein paar Jahren in Hamburg. Er ist Informatiker und arbeitet bei einem IT-Unternehmen. Aber am Montag, den 23. September im Jahr 2019, da kommt er plötzlich nicht zur Arbeit, auch die ganze Woche nicht. Das ist für ihn ziemlich ungewöhnlich. Er gilt als zuverlässig und so etwas, dass er unentschuldigt einfach nicht kommt, das ist vorher noch nie vorgekommen. Seine Kolleginnen und Kollegen, die fangen an, sich Sorgen zu machen. Sie rufen Matheus an, sie hinterlassen ihm Nachrichten, sie bekommen keine Reaktion. Und auch die Familie von Matheus A., die ist irgendwann ziemlich besorgt. Denn auch bei seinen Angehörigen, da meldet er sich nicht. Sie melden ihn dann schließlich bei der Polizei als vermisst. Auch die Polizei beginnt jetzt nach ihm, nach Matheus A. zu suchen. Es startet eine ziemlich große Suchaktion. Anna, an die erinnerst du dich doch garantiert auch noch, oder?
Absolut, absolut. Besonders, ehrlich gesagt, an die vielen Posts in den sozialen Netzwerken. Da wurde ja in diversen Gruppen aufgerufen, sich an der Suche nach Matheus zu beteiligen. Und es gab halt immer dieselben 4, 5 Fotos von ihm zu sehen. An die erinnere ich mich tatsächlich gut, weil er so ein, das war so ein Sympathieträger. Also der strahlte einem auf den Fotos so an. Kurze, blond oder hellbraune Haare, ja, kurze Frisur, ordentlich frisiert, 3, 4, 5 Tage Bart und immer so ein, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, so ein total gewinnendes Lächeln. Also ein Sympathieträger. Und klar, nachdem die Polizei dann auch noch einen Fahndungsaufruf gestartet hatte, war er in jeder Zeitung zu sehen. Also auch da konnte man ihn nicht verpassen. Und gefühlt gab es auch immer irgendwelche Sondersuchaktionen. Ich erinnere mich noch an eine Suchaktion der Polizei. Zeittaucher, die haben in der Süderstraße, nicht Hamburgs schönste Gegend, da haben die Kanäle abgesucht. Also das zu verpassen war quasi nicht möglich. Und dazu war ja auch seine Familie wahnsinnig aktiv. Da gab es zum Beispiel mal auf dem Rathausmarkt seine Schwester, die ja auch in Hamburg lebt, die hat aufgerufen mit Freunden und Familie zusammen auf dem Rathausmarkt mit großen Plakaten darum gebeten, dass man ihr helfen möge, ihren Bruder wiederzufinden. Also Elke, ja, das war schon eine Fahndung, die man in der Stadt bemerkt hat.
Ja, die war sehr, sehr präsent. Und ich weiß noch, die hat einen auch mitgenommen. Also ich weiß, dass ich da damals auch irgendwie so richtig mitgefiebert habe, ohne den zu kennen. Man war irgendwie, mit dem Herzen war man irgendwie mit dabei. Aber diese ganze große Fahndungsaktion, das blieb alles komplett ohne Erfolg. Und zwar über Monate, bis dann Anfang Januar 2020, also es war dann schon fast 4 Monate später, etwas geschah. Da melden sich nämlich plötzlich Zeugen und Zeuginnen bei der Polizei. Sie sagen, dass sie Matheus A. am Abend des 21. September, also unmittelbar vor seinem Verschwinden, noch auf einer Party gesehen haben. Sie erinnern sich daran, dass er dort zu dieser Party mit einem anderen Mann zusammen hingekommen ist und dass er mit diesem Mann später auch gemeinsam die Party verlassen hat. Sie nennen auch einen Namen, Marco T. Das ist die erste wirklich heiße Spur nach 4 Monaten. Die Polizei setzt natürlich sofort alle Hebel in Bewegung. Marco T. bringen sie in Erfahrung, ist ein Italiener, er ist 45 Jahre alt und in der Hamburger Neustadt gemeldet, einen Steinwurf vom berühmten Michel entfernt. Das ist die sehr bekannte Kirche in Hamburg. Wer mal als Touristin oder Touristin da war, wird das kennen, ganz nah am Hafen. Da in der Neustadt, da lebt Marco T. am Venusberg. Das ist eine Straße da direkt, da gibt es viele so recht unscheinbare Wohnblocks. Und ganz am Ende der Straße auf so einem Hügel ist ein einzelnes Hochhaus und darin wohnt Marco T. im Erdgeschoss. Die Polizei informiert die Staatsanwaltschaft über die neue Spur. Die Staatsanwaltschaft, die beantragt dann einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von Marco T. Den bekommt sie auch. Und am Abend des 19. Januar 2020, da klingeln dann Beamtinnen und Beamten an der Tür von Marco T. am Venusberg. Ihnen öffnet ein Mann mit einem freundlichen Gesicht. Marco T., der ist von Beruf Krankenpfleger. Und in dem Haus da am Venusberg, da ist er ein ziemlich beliebter Nachbar. Das weiß ich jetzt zufällig ganz genau, weil eine sehr gute Freundin meiner ehemaligen Vermieterin nämlich auch da in dem Haus wohnt. Ich glaube sogar auch im Erdgeschoss. Und die hat mal erzählt, dass Marco T. um die Weihnachtszeit herum immer alle Nachbarinnen und Nachbarn da aus der Gegend eingeladen hat zum gemeinsamen Kaffee trinken. Also er galt als sehr zugewandt, als freundlich, als gesellig und er war einfach schlichtweg beliebt. An diesem Sonntagabend, als die Polizei dann vor ihm steht, da öffnet Marco T. wie gesagt die Tür und er lässt die Beamtinnen und Beamten herein. Er hat eine Dreizimmerwohnung. Die Polizistinnen und Polizisten, die laufen erst durch sein Wohnzimmer, sie laufen durch die Küche, sie laufen durch das Schlafzimmer. Alles komplett unauffällig. Und dann stehen sie vor einer verschlossenen Tür, das letzte Zimmer in der Wohnung. Sie fragen Marco T., was denn dahinter für ein Zimmer ist. Er antwortet, dass das ein Gästezimmer sei. Er habe im Moment einen Mitbewohner, der in diesem Zimmer wohnt. Der sei aber gerade nicht da und er habe, wie er das immer machen würde, den Schlüssel bei sich. Deswegen käme man in das Zimmer jetzt auch nicht rein. Das ist eine Geschichte.
Klingt plausibel, also wird man so hinnehmen.
Genau, die ist erstmal ziemlich schlüssig. Aber dann sieht eine Polizistin im Wohnzimmer einen Rucksack, der liegt da so vorm Sofa. Sie nimmt diesen Rucksack, sie öffnet ihn und zieht einen Schlüssel raus. Mit dem Schlüssel geht sie zu der Tür. Sie steckt den Schlüssel ins Schlüsselloch des verschlossenen Zimmers. Und der Schlüssel, der dreht sich ohne Widerstand. Es ist der passende Schlüssel. Die Polizistin, sie drückt die Klinke runter, die Tür geht auf. Und da schlägt ihr ein bestialischer Geruch entgegen. Und da liegt die Leiche von Matthäus A. versteckt unter einer Plastikplane und unter Decken.
Habe ich dir bei den Daten schlecht zugehört? Wir reden jetzt von 4 Monaten. Der liegt da seit 4 Monaten unterm Bett?
Ja, der liegt da seit 4 Monaten unter dem Bett.
Wie sieht eine Leiche nach 4 Monaten aus? Also das fängt ja der Verwesungsprozess schon an?
Ja, genau so ist es. Die Leiche ist zu dem Zeitpunkt schon ziemlich verwest. Sie ist schon von Maden befallen. Und überall in diesem Zimmer, da schwirren Fliegen herum.
Aber wie ist das denn mit dem Leichengeruch? Also das kennt man doch auch aus jedem dritten Krimi, dass sich so die Pathologen immer so weißes Zeug unter die Nase schmieren. Dass der Geruch nicht so heftig ist, nicht, dass ich das jetzt kennen würde, aber in meiner Fantasie ist Leichengeruch erstens unerträglich, weil so intensiv und so süßlich jedenfalls nicht gut auszuhalten.
Ja, also ich habe auch glücklicherweise das noch niemals riechen müssen, toi, toi, toi. Es ist so, dass es da in der Wohnung wohl auch wirklich schon sehr gerochen hat. Also Marco T., der wurde von Nachbarn auch immer schon mal darauf angesprochen, auf diesen seltsamen Geruch, was das denn da wäre in der Wohnung. Und da hat er was von Problemen mit der Kanalisation erzählt.
Ja, Nachbarn kann ich ja vielleicht noch hinnehmen, aber er selbst hat da ja auch gewohnt. Also wenn der nicht gerade Silikon zwischen die Ritzen geschmiert hat. Also ich in meiner Altbauwohnung bin mir ziemlich sicher, dass ich mit einer Leiche unterm Bett nach 4 Monaten aufgeben würde. Das muss doch, wie geht das denn?
Also Marco T., der hat da wohl im wirklich großen Stil Duftspray versprüht. Und er hat Hausmittel gegen Madenwürmer ausprobiert. Und damit kam er offenbar über die ganze lange Zeit klar. Er hat dann insgesamt auch so weitergemacht, als wenn es wirklich nur ein kleines Problem mit der Kanalisation geben würde, so wie er es ja den Nachbarn gegenüber gesagt hat. Er hatte in der Zeit sogar Besuch in seiner Wohnung. Ein Ex-Freund war häufiger da, der hat da auch übernachtet. Und Marco T. hat sogar an Touristen untervermietet in der Zeit. Die haben dann im Wohnzimmer geschlafen und nebenan im Gästezimmer, da lag die Leiche.
Er ist doch völlig verrückt. Wollte er jetzt bis ans Ende seiner Tage einfach so ganz normal weitermachen, als sei gar nichts passiert?
Also er hat wohl schon nach Möglichkeiten gesucht, wie man eine Leiche entsorgen kann. Er hat sich nach der Trockenzeit von Schnellbeton erkundigt. Also da war wohl die Idee, ihn einzubetonieren. Und er hat auch die Frage gegoogelt, wie lange denn der Abbau des menschlichen Körpers dauern würde. Aber jetzt ist ja erstmal der 19. Januar. Die Leiche, die liegt verwest unter dem Bett und die Polizei, die nimmt Marco T. natürlich sofort mit. Er kommt in Untersuchungshaft wegen des natürlich sehr dringenden Verdachtes, dass er Matthäus A. getötet hat. In der Zwischenzeit kümmert sich dann die Pathologie um die Leiche, die Rechtsmedizin, das ist üblich so. Aber das Problem in dem Fall ist, diese Leiche, die ist schon so dermaßen verwest, dass es einfach überhaupt keine Spuren mehr an dem Körper gibt. Am 17. Juli 2020, also etwa ein halbes Jahr später, da beginnt vor dem Hamburger Landgericht, vor der Großen Strafkammer 4, das ist eine Schwurgerichtskammer, der Prozess gegen Marco T. Er ist da wegen Mordes angeklagt.
Und das Opfer Elke de Matteus, den haben wir jetzt alle ziemlich genau vor Augen, aber Marco noch nicht. Jetzt sitzt du ja im Gerichtssaal 237 und vermutlich ihm dann auch direkt gegenüber, da ziemlich direkt. Was ist denn das für ein Typ?
Also der ist erstmal eigentlich so auf den ersten Blick ein ganz sympathischer Typ. Ich fand den erstmal, wie ich ihn da so gesehen habe im Gericht, eigentlich ziemlich angenehm. Da habe ich in meiner Zeit als Gerichtsreporterin offen gestanden schon ganz andere Typen erlebt, als er so auf den ersten Blick zumindest erstmal so war. Er ist 45 Jahre alt, er ist ziemlich klein für einen Mann. Er ist nur 1,62 groß, er hat eine Glatze, trägt dann letztendlich immer den gleichen dunkelgrauen Lambswool-Pullover mit einem weißen Hemd darunter. Also macht erstmal so einen ganz ansprechenden, seriösen Eindruck, muss ich sagen. Er hat zu der Zeit ja schon ziemlich lange in Hamburg gelebt, seit 2015, also da schon jetzt knapp 5 Jahre. Das heißt, er kann auch ein bisschen Deutsch sprechen. Aber im Gericht hat er dann doch eine italienische Dolmetscherin. Das ist in der Regel eigentlich auch üblich bei Angeklagten, die jetzt nicht muttersprachlich Deutsch sind, weil es ja ziemlich wichtig ist, dass sie im Prozess wirklich jedes einzelne Wort verstehen. Es geht um sie, ne? Es geht um ihren Prozess, um ihr Schicksal. Da müssen sie alles verfolgen können. Deswegen hat auch er in dem Fall jetzt eine italienische Dolmetscherin. Was ich noch auffällig finde, als der Prozess losgeht, da ist er schon wirklich sehr, sehr nervös. Also man sieht ihm das an, wahnsinnig angespannt. Er wirft dann immer mal so einen ganz sehr scheuen Blick in den Zuschauerraum mit so Augen, die ich irgendwie so ganz ermattet fand. Also er wirkte auf mich so energielos und es hat auf mich auch so gewirkt, als wenn er wirklich die ganze Zeit gegen Tränen ankämpft. Also insgesamt eher so ein recht leidender Gesamtausdruck.
Wenn du sagst, dass er in den Zuschauerraum geguckt hat, saß denn da jemand, der ihn begleitet hat? Irgendwie Freunde, Eltern, irgendwie?
Nee, es gab auch keine Erkennungszeichen. Also oft ist es ja so, wenn die Angeklagten in den Zuschauerraum gucken, dass irgendjemand dann ihn zuwinkt. Manchmal werden Kusshände geworfen oder es wird auch nur einfach gelächelt, manchmal auch nur mit den Augen. Und da gab es kein Erkennungszeichen. Also ich weiß es natürlich nicht, weil ich nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer kenne, logischerweise. Aber für mich sah es so aus, als wenn er da komplett alleine saß. Das Problem in diesem Prozess ist, dass man natürlich erstmal überhaupt nicht weiß, was in dieser Nacht, in dem September davor passiert ist. Das Problem ist, an der Leiche selber, da gibt es einfach keine Spuren mehr, die wirklich Aufschluss geben könnte. Man hofft in solchen Fällen dann natürlich auf eine weiterbringende Aussage des Angeklagten. In dem Fall ist es so, dass Marco T. sich erstmal zu Prozessbeginn noch nicht äußert, aber er äußert sich dann später am 9. August. Da verließ sein Anwalt eine Erklärung für ihn. In dieser Erklärung, da erzählt Marco T. erstmal überhaupt die Vorgeschichte, also woher er und Matthäus A. sich überhaupt kannten. Es war nämlich so, dass sie sich Mitte September, also etwa eine Woche bevor Matthäus verschwand, ganz zufällig kennengelernt haben. Am Hans-Albers-Platz in St. Pauli, das ist so ein bekannter Platz direkt an der Reeperbahn, so ein Ausgehviertel, alles voller Kneipen. Da haben die beiden sich irgendwie kurz kennengelernt, sind in Kontakt gekommen, haben dann da die Nacht zusammen gefeiert, hatten offenbar eine gute Party. Und haben danach nämlich ihre Telefonnummern ausgetauscht, so im Sinne von, man kann sich ja mal wiedersehen. Und in der Woche vor seinem Verschwinden meldete sich Matthäus A. dann wirklich mal bei Marco T. und fragte ihn, ob er am Wochenende schon was vorhabe. Und so kam es dann, dass die beiden sich verabredet haben für den 21. September. An dem Abend gingen sie dann, so sagt es Marco T., erstmal zusammen auf eine Geburtstagsparty im Schanzenviertel. Das ist auch ein Viertel, was mittlerweile zum Ausgehviertel verkommen ist. So muss man es, glaube ich, sagen. Und es ist auch relativ nah an der Neustadt dran, wo Marco T. wohnt. Um 1.37 Uhr, so schildert es Marco T., verließen die beiden aber zusammen die Feier, also er und Matthäus A. Sie wollten noch mal kurz bei Marco T. da in der Wohnung am Venusberg Halt machen, um noch was zu trinken. Der Plan war nämlich, so sagt er es, noch weiterzuziehen in einen Techno-Club. Für den war es aber noch zu früh, da geht's wohl erst in den Morgenstunden so richtig los. Deshalb sind sie nochmal zu Marco T. gefahren, haben sich unterwegs noch eine Flasche Wein besorgt, haben sie dann ein Taxi genommen und sind dann losgefahren zu ihm in die Wohnung an den Venusberg. Da haben sie dann zu Hause im Wohnzimmer noch zusammen Wein getrunken, haben sich unterhalten. Bis zu diesem Punkt der Geschichte steht das alles auch komplett außer Frage. Da gibt's auch keinen Grund, für das Gericht daran zu zweifeln. Schwierig ist aber die Frage, was dann passiert ist. Marco T., der sagt dazu, in der Wohnung, da nachdem sie schon Wein getrunken hätten, hätte Matthäus A. auf einmal Drogen genommen. Er wäre dann ins Badezimmer gegangen, hätte da sich irgendwas reingezogen. Und danach hätte er sich so total verwandelt. Er wäre auf einmal viel wacher gewesen, viel aufgekratzter. Er wäre laut geworden. Und Marco T. sagt, ich habe ihn dann immer wieder ermahnt, er soll ruhig sein. Hier, es ist spät in der Nacht, dass wir die Nachbarn nicht wecken. Ich hatte total Angst, dass die Nachbarn aufmerksam werden. Und er sagt aber, Matthäus, der war gar nicht zu beruhigen. Der wurde immer lauter. Und dann, sagt er, wurde Matthäus auf einmal auch zudringlich. Er, Marco, der Italiener, sei aber selber viel zu angespannt gewesen, um da jetzt in der Situation Sex zu haben. Er hätte aber plötzlich Angst vor Matthäus bekommen. Der sei ja total groß gewesen, 1,95 groß. Marco T. selber, ich habe es gerade gesagt, nur 1,62. Deswegen hätte er immer nur versucht, den irgendwie zu beschwichtigen, zu sagen, oh, sei ruhig und den sich so vom Leib zu halten. Und es wäre aber schwierig gewesen, irgendwann wäre Matthäus A. dann aber, weil er so von seinen Drogen auf einmal ganz sediert war, wie ein Stein ins Bett geplumpst, wäre sofort eingeschlafen, hätte angefangen zu schnarchen, hätte geschlafen und erst dann, sagt er, wäre Ruhe gewesen. Und am nächsten Morgen, sagt Marco T., war Matthäus A. tot.
Wie einfach so? Der hat weder, also wenn er das beobachtet und dabei war, was er ja schildert, da hat er nicht die Polizei gerufen, einen Feuerwehr, Krankenwagen oder wenigstens einen guten Freund?
Nee, das hat er nicht getan. Er selber sagt dazu, er sei in diesem Morgen so dermaßen geschockt gewesen, dass er es einfach überhaupt nicht geschafft hätte, die Polizei zu alarmieren.
Und dann hat er aus purem Schock die Leiche unter das Bett geschoben und dann aus purem Schock 4 Monate ignoriert. Die Geschichte wird ja ab irgendeinem Punkt nicht so ganz glaubwürdig.
Ja, und das sagt er selber dann auch. Also er sagt selber auch, also ich finde mein Verhalten jetzt heute, wenn ich im Nachhinein drauf schaue, auch wirklich wenig nachvollziehbar. Er sagt, jetzt ist mir natürlich klar, auf wie viele Arten ich wirklich vernünftig hätte reagieren können. Aber er sagt, ich hätte natürlich den Notarzt rufen oder mich Freunden anvertrauen müssen. Er sagt aber, zu all dem war ich aber einfach nicht in der Lage. Ich hatte einfach totale Angst, dann, wenn ich die Polizei rufe, dann wird meine Wohnung so zum Schauplatz von so einem großen Polizeieinsatz. Das wollte ich nicht. Er sagt dann auch, naja, und je mehr Zeit verging, desto mehr schwanden dann meine Optionen. Also je länger das ging, desto weniger war mir das möglich. Der einzige Zeitpunkt, wirklich richtig zu reagieren, der wäre gewesen, sagt Marco T., als ich neben Matthäus aufgewacht bin und der einfach tot neben mir im Bett lag. Aber er sagt, ich war wie gelähmt und jeder Tag hat die Sache noch schlimmer gemacht. Und er sagt auch, also mir war aber klar, natürlich irgendwann wird die Polizei kommen. Und also mir ist in dem Moment dann so klar geworden, als er das so geschildert hat, dass er da einfach wirklich ganz viel komplett verdrängt hat. Nach dem Motto, was nicht sein darf, das ist auch nicht.
Es klingt so ein bisschen wie so ein Kleinkind, was sich die Augen zuhält und ruft 1, 2, 3, ich bin versteckt, such mich. Und es steht vor dir. Also so eine fast schon psychische Verdrängung. Also dass man das wirklich irgendwann nicht mehr wahrhaben will. Und das ist dann auch für ihn wirklich nicht mehr wahr war. Anders kann ich es mir gar nicht erklären.
Ich glaube, so muss es auch gewesen sein. Sonst wäre das ja gar nicht auszuhalten. Ne? Und er sagt dann auch, dass er im Grunde sein Leben wie immer weiter gelebt hat. Also wirklich so, als wenn dieses Grauen im Nachbarraum gar nicht wäre.
Also er hat auch die Wohnung jetzt nicht gemieden oder so. Man könnte ja sagen, okay, dann gehe ich nur noch rein zum Wäschewaschen und lebe ansonsten bei meinem Freund oder bei sonst irgendwie wem.
Nee, er hat da ganz normal gewohnt. Er hat da ja auch noch Gäste gehabt in der Zeit. Er ist in der Zeit ganz normal auch weiter zu seiner Arbeit gegangen. Er hatte seine One-Night-Stands auch durchaus in der Wohnung. Also er hat wirklich so getan, als wenn das, was da im Nachbarraum ist, sprich die Leiche, als wenn die da nicht liegen würde. Diese Version der Nacht, die er da schildert vor Gericht, die steht dann erstmal so im Raum. Dann kommen im Gericht Zeuginnen und Zeugen. Vor allem kommt eine Nachbarin, die erzählt, dass sie in der Nacht, in der Matthäus gestorben ist, aus der Wohnung von Marco T. durch Schreie geweckt worden war. Sie spricht wörtlich von animalischen Schreien. Das war ungefähr um 4.28 Uhr. Sie sagt, dass sie da sogar noch versucht hat, bei Marco T. anzurufen und ihn zu fragen, was denn da los ist bei ihm in der Wohnung. Der ging aber, natürlich muss man jetzt sagen, nicht ans Telefon. Und als sie ihn dann 2 Tage später ganz zufällig mal im Treppenhaus traf, da fragte sie ihn, was denn da gewesen sei in der Nacht. Und da erzählte er ihr, er hätte einen Gast da gehabt, der Epileptiker ist. Und er hätte in der Nacht wohl einen Anfall gehabt.
Aber wenn jemand animalisch schreit, dann würde ich als Nachbarin ja vielleicht auch irgendwann klopfen oder klingeln. Auch ein bisschen komisch eigentlich, oder? Dass man das dann so...
Die Nachbarin hat es erstmal dabei stehen lassen. Das war für sie eine Erklärung, mit der sie irgendwie klar kam. Und dann gab es für sie auch erstmal keinen Anhaltspunkt mehr, dass das nicht stimmen könnte. Es gibt da im Prozess aber noch eine zweite sehr wichtige Sache, die auch eine große Rolle spielt. Und zwar wird dann irgendwann bekannt, dass es 2 Anzeigen von Männern gibt gegen Marco T., denen er vorher mal heimlich Drogen verabreicht und sie dann sexuell missbraucht haben soll. Von einem soll er dann sogar von diesem Missbrauch noch Fotos gemacht haben und mit diesen Fotos hat er diesen Mann dann, so heißt es, später erpresst. Und dieser Fall und noch ein weiterer, der so ein bisschen ähnlich gelagert war, die werden jetzt in diesem Mordprozess auch gleich mit angeklagt und mitverhandelt. Das macht das Gericht sozusagen in einem Abwasch.
Ja, also als du mir den Marco gerade beschriebst, als du ihn das erste Mal im 237 gesehen hast, dachte ich noch so, ach ja, smarter Italiener, vielleicht sogar ganz sympathisch. Also ich habe mich gerade so gedanklich so ein bisschen drauf eingelassen, vielleicht hat er den ja, ich würde sie sagen, aus Versehen ermordet, aber jedenfalls war es eine Handlung, von der er hinterher wirklich bereut hat, dass er sie getan hat, so will ich es jetzt mal sagen. Aber jetzt ändert sich mein Bild gerade ein bisschen.
Ja, also dem äußeren Anschein nach ist er schon irgendwie angenehm, aber es wird immer deutlicher, der hat auch wirklich eine total dunkle Seite. Im Prozess, da tun sich, je länger der Prozess dauert, tun sich immer mehr Abgründe auf. Es kommt dann auch noch ein Ex-Freund, der erzählt dann auch noch, dass sich Marco T. auf einem Internetportal, wo er öfters so nach irgendwelchen Affären gesucht hat, offenbar als Chirurg ausgegeben hat. Er hat also auch noch schonungslos gelogen. Und diese wirklich dunkle Seite, die irgendwie immer mehr zutage tritt in diesem Prozess, die bestätigt dann auch eine Psychiaterin, die als Sachverständige aussagt. Die kommt am 17. Februar 2021 in den Prozess, da dauert der schon über ein halbes Jahr und da sagt diese Psychiaterin aus. Und die sagt, dass es im Leben von Marco T. immer sehr viele Lügen gab. Schon in seinem Lebenslauf, da könne alles gar nicht so stimmen, wie er es angegeben hat. Da gibt es einfach so Daten, die so rekonstruiert wurden, wann er wo in seinem Leben wo war und was gemacht hat. Da war irgendwann klar, das kann alles gar nicht so stimmen. Und die Psychiaterin, die sagt dann, also er hat jetzt keine diagnostizierbare Persönlichkeitsstörung, aber sie sagt, in seiner Persönlichkeit gibt es doch ziemlich viele, ziemlich ausgeprägte Auffälligkeiten. Zum einen einen sehr ausgeprägten Narzissmus, eine antisoziale, so nennt sie es, Persönlichkeit. Sie sagt, Marco T., der hat die Tendenz, dass er sehr gerne im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite hat er wenig Einfühlungsvermögen. Er hat eine große Bereitschaft und auch Fähigkeit, andere Menschen zu manipulieren. Und sie spricht dann, das wird ganz zentral noch werden, von einem pathologischen Lügner. Und die Psychiaterin, die sagt dann noch eine wirklich sehr interessante Sache. Sie sagt nämlich, dass man in der Untersuchungshaftanstalt Marco T. einmal hirnorganisch hat untersuchen lassen. Nämlich deswegen, weil das ja so dermaßen grausam und unvorstellbar ist, dass jemand 4 Monate mit einer Leiche zusammenlegt, dass man sich in der Untersuchungshaft irgendwann gefragt hat, ob es dafür womöglich eine medizinische Erklärung gibt. Es gibt nämlich wohl eine Form eines Frontalhirntumors, der jemanden, der das hat, massiv enthemmt sein lässt. Deswegen wurde Marco T. darauf untersucht, ob der vielleicht diesen enthemmenden Tumor hat. Aber dann kommt irgendwie raus bei der Untersuchung, er ist hirnorganisch völlig gesund. Aber natürlich ist es so, dass sich jetzt, allerspätestens jetzt muss ich sagen, natürlich das Bild von diesem smarten Italiener komplett wandelt, ne? Zu einem Hochstapler, zu einem Lügner und zu jemandem, der seine auch sexuellen Interessen hemmungslos gegen andere durchsetzt. Spätestens jetzt steht die Geschichte, die er zu der Nacht erzählt hat, natürlich komplett in Frage. Und als die Beweisaufnahme abgeschlossen ist, da plädiert die Staatsanwältin dann auch auf Mord und lebenslange Haft. Dann kommt das Urteil am 22. April 2021. Die Kammer sagt, sie geht davon aus, dass es Marco T. war, der Matthäus A. den Drogencocktail gegeben und ihn damit betäubt hat. Marco T. hat ja selber gesagt, Matthäus hätte die Drogen selber genommen. Dazu sagt das Gericht, nein, das glauben wir nicht. Wir glauben, sie haben ihm den Drogencocktail gegeben. Sie wollten ihn betäuben und sie wollten ihn deswegen betäuben, weil sie ihn zum Sex zwingen wollten. Das Problem ist natürlich nach wie vor, dass die Leiche von Matthäus ja so verfault war, die Rede war davon sowas wie Fäulnissuppe und Madenfraßbefall, dass die Todesursache einfach nicht mit Sicherheit festzustellen ist. Und es ist so, also wenn ein Angeklagter wegen eines Verbrechens verurteilt wird, dann muss das Gericht natürlich genau ermitteln, wie die angeklagte Tat sich abgespielt hat. Da reicht jetzt keine Vermutung. Das Gericht braucht wirklich Gewissheit. Das ist hier ein Problem, aber diese Gewissheit, die braucht man dann nicht, wenn bei mehreren möglichen Verläufen im Ergebnis genau das Gleiche rauskommt. Und so ist es letztendlich hier. Die Vorsitzende Richterin sagt dann, wir haben im Grunde zwei Varianten, wie es gewesen sein kann. Für das Urteil ist es aber nicht so entscheidend, wie genau er zu Tode gekommen ist, Matthäus A., weil es in beiden Varianten so oder so ein Mord gewesen sei. Sie sagt, Variante 1 ist, Marco T. hat Matthäus A. heimlich Drogen verabreicht. Davon geht das Gericht aus. Es geht davon aus, dass er ihm Kokain, Ecstasy und Amphetamine ins Getränk irgendwie gemischt hat. Und die erste Variante ist dann, dass dieser Cocktail toxisch war, also dass diese Mischung von vornherein einfach potenziell lebensgefährlich war. Dann wäre es ein sogenannter Heimtücke-Mord, weil er das heimlich gemacht hat. Variante 2, er hat ihm die Drogen gegeben, Matthäus A. war sediert. Marco T. fing dann an, ihn sexuell zu missbrauchen. Matthäus A. hat sich dagegen gewehrt und dabei hat Marco T. ihn tödlich verletzt. Das wäre dann ein Mord aus Verdeckungsabsicht, also um die versuchte Vergewaltigung zu vertuschen. Aber so oder so, in beiden Fällen, sagt sie, wäre es Mord und das heißt lebenslange Haft.
Also ich finde, wenn ein Gericht eine lebenslange Haftstrafe, also die höchste Strafe, die es verhängen kann, verhängt, dann hätte man ja schon gerne Indizien oder einen Verlauf, der wirklich wasserdicht ist und nicht so ein bisschen, ja, Möglichkeit A, B, C, pick your choice, alles ist lebenslang, klingt ungewöhnlich. Also
ich musste da tatsächlich auch ein bisschen schlucken, Anna. Also als das Urteil so verkündet und begründet wurde, dachte ich auch so, oha, genau wie du sagst, bei so einer harten Sanktion, der härtesten Sanktion, da wünscht man sich natürlich, dass totale Gewissheit da ist über das, was passiert ist. Juristisch ist sowas zulässig, das nennt sich dann unechte Wahlfeststellung. Aber dieses leichte Unbehagen, was wir beide jetzt hier haben, Anna, das hatten nicht nur wir. Die Sache geht nämlich noch weiter. Der Bundesgerichtshof, der hebt das Urteil nämlich ein Jahr später wieder auf. Am 24. Mai 2022 wird das Urteil komplett wieder einkassiert.
Und wie ist das? Hätte das BGH dieses Urteil auch dann aufgehoben, wenn das Gericht in erster Instanz richtig wasserfest entschieden hätte? Also wenn die zum Beispiel gesagt hätten, du hättest gesagt zwei Varianten, Variante 2, Mord aus Verdeckungsabsicht, macht lebenslang, dann hätten die es nicht wieder aufgehoben?
Also es war tatsächlich so, dass der BGH es aufgehoben hat, weil nicht eindeutig geklärt war, wie Matthäus A. ums Leben gekommen ist. Also welche Handlung jetzt genau zu seinem Tod geführt hat. Der Bundesgerichtshof sagt, eine Verurteilung wegen Mordes, sie setzt voraus, dass der Angeklagte bei allen möglichen Handlungen, die dafür in Frage kommen, ein sogenanntes Mordmerkmal erfüllt hat. Da man aber einfach nicht wisse, was passiert ist, scheide eine Verurteilung wegen Mordes in diesem Fall einfach aus. Es könnte dann nämlich auch nur in Anführungszeichen ein Totschlag gewesen sein. Das ist sozusagen eine Stufe drunter bei der Bestrafung. Und der BGH hat deswegen wegen dieser Zweifel den Fall ans Landgericht zurückgegeben und das sollte die Sache nochmal komplett neu aufrollen.
Für Matthäus' Familie ist am Ende des Tages vermutlich völlig egal. Mord oder Totschlag bringt den Sohn nicht zurück. Aber für Marco ist es wahrscheinlich ein Riesenunterschied.
Ja, das ist für ihn sehr, sehr relevant. Also man kann sagen, dass es für ihn eigentlich fast nochmal ums Ganze geht. Um die Frage, ist er ein Mörder? Dann kommt er lebenslang ins Gefängnis. Das ist ja der Stand gewesen bis zu der Entscheidung des BGH. Oder war es ein Totschlag? Dann drohen ihm nur ein paar Jahre Haft. Es ist so, also als Laie denkst du ja eigentlich immer, jemand bringt jemand anderes um, also ist er ein Mörder. Man spricht ja auch immer gleich von Mördern, wenn man hört, dass jemand umgebracht wurde. Das ist aber nicht richtig so. Also wenn du jemanden tötest, dann ist es nämlich erstmal ein Totschlag. Das ist sozusagen das Basisdelikt. Das ist dann erstmal verwirklicht. Und für so einen Totschlag kannst du auch schon sehr, sehr, sehr lange ins Gefängnis kommen. Also auch im Ergebnis eigentlich bis lebenslang, theoretisch. Aber die Mindeststrafe, die ist nicht lebenslang, sondern die ist 5 Jahre Gefängnis.
Okay, also tatsächlich ein riesiger Unterschied. Totschlag mindestens 5 Jahre oder lebenslänglich, also 15 Jahre bei Mord.
Genau, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und es ist so, Also der Totschlag, was ich gerade sagte, ist sozusagen das Basisdelikt, mindestens 5 Jahre. Und zum Mord wird der Totschlag dann, wenn noch was dazukommt. Und das, was dazukommt, das sind die sogenannten Mordmerkmale. Da gibt es im Strafgesetzbuch richtig so eine Auflistung, was da irgendwie alles drunter fällt unter diese Mordmerkmale. Das ist dann sowas wie, dass du zum Beispiel heimtückisch getötet hast oder dass du besonders grausam getötet hast oder habgierig. Also sowas, das sind dann diese Mordmerkmale. Das ist jetzt hier nicht abschließend. Es gibt noch ein paar mehr. Das sind jetzt hier nur Beispiele. Aber es ist so, wenn eines dieser Mordmerkmale dazukommt, dann wird aus dem Totschlag ein Mord. Und darauf steht dann zwingend lebenslange Haft. Zwingend. Da gibt es keine Alternative. Das kann natürlich auch total problematisch sein. Ne? Deswegen ist das System dieser Tötungsdelikte im deutschen Strafrecht auch wirklich hoch umstritten. Es gibt immer wieder Ansätze, das zu reformieren, immer wieder irgendwelche Expertinnen, Kommissionen, die sich da zusammensetzen, aber es ist einfach noch nicht dazu gekommen bisher.
Ja, und worum geht's in dem Streit? Es macht doch total Sinn, zwischen Mord und Totschlag zu differenzieren.
Ja, diese Differenzierung, die steht auch nicht in Frage. Das ist ja tatsächlich sehr sinnvoll. Es geht aber um die Frage, was als Mord eingestuft wird und was eben nicht als Mord eingestuft wird. Durch diese Systematik der Mordmerkmale, da ist das Problem, dass da sehr, sehr unterschiedliche Konstellationen im Grunde über einen Kamm geschert werden. Also wenn du dir jetzt einen Mord vorstellst, Anna, einfach mal so, ne, so Bildmord, was fällt dir ein? Du hast wahrscheinlich jetzt vor Augen das Bild von irgendeinem Typen, der mit einem langen Messer in der Hand zu Hause losgeht und sagt so, oh, jetzt heute mal so richtig, ne, sich hinterm Gebüsch versteckt und jemandem auflauert und ihn ersticht. Ist ganz plakativ, was ich sage, aber das ist so ein klassisches Bild von Mord, was man so hat. Jetzt stell dir aber mal einen anderen Fall vor. Jetzt stell dir mal vor, eine Frau wird von ihrem Mann jahrelang misshandelt. Jahrelang wird sie von ihm verprügelt und irgendwann hält sie es nicht mehr aus. Aber sie traut sich nicht, sich von ihm zu trennen, aus Angst, dass er sie dann umbringt. Körperlich ist er ihr aber komplett überlegen, also sie kann sich auch nicht wirklich gegen ihn wehren. Also was macht sie? Sie kann sich nicht wehren, sie kann sich nicht trennen. Was sie aber kann, ist, sie besorgt sich Gift. Wir lassen mal aus und vor, wo sie es herbekommt. Sie mischt ihm das Gift heimlich in den Kaffee und bringt ihn damit um. Das ist ein klassischer Heimtückemord. Ein klassischer, der klassischste aller klassischsten Fälle eines Heimtückemordes. Und darauf steht jetzt genauso lebenslang Gefängnis wie für den Mörder im Gebüsch mit dem Messer.
Und kann man das nicht wegdiskutieren? Also es war ja auch so ein kleines bisschen Notwehr dabei. Also ich verstehe schon, dass das heimtückisch ist, jemandem Gift in Kaffee zu kippen. Aber du hast es ja geschildert, sie kann nicht anders raus. Dann ist das ein bisschen Notwehr in meinen Augen.
Ja, guck mal, aber jetzt suchst du schon nach irgendwelchen Schlupflöchern. Und genau das ist das Problem. Du hast gleich so ein Gefühl von, das ist doch nicht richtig so. Das kann doch nicht gerecht sein. Und jetzt überlegst du schon, wie kann man das lösen, um der Frau doch irgendwie, um diese Vorgeschichte damit einzubringen und der Frau irgendwie mehr Recht zukommen zu lassen. Und genau das ist das Problem bei der Systematik der Tötungsdelikte, dass du halt, wenn du ein Mordmerkmal hast, dann hast du eben nicht die Möglichkeit, dann ist es zwingend. Und jetzt speziell in dem Fall mit der Frau mit dem Giftmord, den ich gerade geschildert habe, das ist ein Fall, den es wirklich schon oft gegeben hat, der heißt in der Juristerei der Haustyrannenmord. Und da ist es jetzt speziell so, das ist halt so dermaßen eklatant offensichtlich ungerecht, dass diese lange Leidensgeschichte der Frau da keine Rolle spielen darf, dass der Bundesgerichtshof speziell für diese ganz spezielle Konstellation tatsächlich eine Lösung entwickelt hat. Also da gibt es jetzt tatsächlich eine Möglichkeit, die Strafe der Frau etwas abzumildern. Aber das kann natürlich nicht die Lösung sein, dass man einen Fall hat, wo man das Gefühl hat, das ist doch irgendwie ungerecht und jetzt versuchen wir irgendwie das so hinzudrehen und mit dem Recht in Einklang zu bringen, dass es doch irgendwie noch sich richtig anfühlt, sondern es wäre doch viel sinnvoller, gleich das System so zu machen, gesetzlich, dass von vornherein eine Differenzierung zwischen verschiedenen Fallkonstellationen möglich wäre.
Okay, und jetzt heißt es also im Falle von Marco, dass der jetzt da sitzt und hofft, dass bei der neuen Verhandlung das Mordmerkmal wie auch immer wegdiskutiert werden kann.
Am 19. Januar 2023, in dem Jahr sind wir inzwischen angekommen, geht der zweite Prozess vor dem Landgericht dann los. Und Marco T., der ist jetzt wirklich voller Hoffnung und das sieht man ihm auch an. Im ersten Prozess, ich habe es ja gesagt, da war er immer total angespannt, da war er manchmal regelrecht wie erstarrt. Da war er einfach komplett voller Angst, das hast du ihm angesehen. Aber jetzt, bei diesem zweiten Anlauf, da hat er nichts mehr zu verlieren, ne? So, sondern er kann auf einmal wieder seine Freiheit zurückgewinnen und er ist viel gelöster. Er plaudert mit der Dolmetscherin, mit seinem Anwalt, ehe es losgeht. Das hat er früher einfach nie gemacht. Das ist eine ganz andere Grundstimmung, in der er sich befindet. Dann geht alles wieder von vorne los. Der Unterschied ist dieses Mal nur Marco T., der sagt dieses Mal auf Anraten seiner Anwälte nichts.
Also erstmal alles wie in der ersten Instanz und am Ende ein ganz anderes Urteil. Also Marco T. doch kein Mörder?
Nein, das Ganze endet mit einer riesen Enttäuschung für Marco T. Die Strafkammer des Landgerichts, sie verkündet am 3. April ihr Urteil und das lautet wieder, es war Mord, also lebenslang. Bei der Verkündung von diesem Urteil, da sitzt dieses Mal übrigens die Vorsitzende Richterin dieses ersten Verfahrens als Zuschauerin mit im Saal. Ihr Urteil war ja aufgehoben worden vom Bundesgerichtshof und sie will jetzt wissen, zu welchem Ergebnis jetzt die andere Kammer gekommen ist. Ja, und in dem Fall ist es jetzt so, das Gericht ist, dieses neue Gericht, das sagt, wir gehen wieder davon aus, es war Mord, aber wir gehen jetzt nicht mehr wie das erste Gericht von zwei verschiedenen Varianten aus, sondern wir sind jetzt total überzeugt davon zu wissen, was in der Nacht passiert ist. Wir sind überzeugt trotz der verwesten Leiche. Die Vorsitzende Richterin sagt, für uns steht fest, beide, Marco T. und Matthias A., die haben beide Ecstasy genommen als Partydroge, um sich in Stimmung zu bringen. Spätestens jetzt, sagt die Richterin, fasste Marco T. aber den Entschluss, dass er Sex mit Matthias haben wollte. Da war aber das Problem für Marco, dass Matthias heterosexuell ist und selbst überhaupt kein sexuelles Interesse an Marco hatte. Der kippte ihm deswegen heimlich K.O.-Tropfen ins Getränk, sagt die Richterin. Damit wollte er Matthias betäuben und dann eben mit dem betäubten Mann den Sex erzwingen. Matthias A., der war davon auch wirklich sediert. Er ging ins Bett und er schlief ein. Marco T., der legte sich dann neben ihn ins Bett und begann mit seinen sexuellen Handlungen. Und dann, sagt die Richterin, sind wir sicher, dass Folgendes passiert ist. Matthias A., der kam wieder zu sich. Er bemerkte, was geschah. Er bemerkte, dass Marco T. gerade dabei war, ihn, ja, man kann es sagen, zu vergewaltigen. Und er begann zu schreien. Marco T., der fürchtete jetzt natürlich, dass die Nachbarn diese Schreie hören. Und um das zu verhindern, schlug er laut dem Gericht Matthias A. erst mit der Hand ins Gesicht. Dann nahm er ein Bett Bezug, der da lag, benutzte den als Knebel oder er drückte Matthias A. die Hand so fest auf den Mund, dass der keine Luft mehr bekam und erstickte. Das Gericht sagt, das alles hat Marco T. getan, um die versuchte Vergewaltigung zu vertuschen. Also haben wir ein Mordmerkmal. Wir haben das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht.
Das klingt alles total schlüssig, aber woran macht das Gericht das denn jetzt auf einmal fest? Die Leiche wird dir jetzt nicht mehr Spuren preisgegeben haben als im ersten Prozess. Die war ja nicht mehr, die war ja verwest.
Genau, und jetzt anderthalb Jahre später im Zweifelsfall noch sehr viel weiter verwest. Ein wichtiges Indiz war da aber offenbar die Aussage dieser Nachbarin, die in der Tatnacht von Schreien aus der Wohnung von Marco T. geweckt worden war. Er hatte ihr ja was von einem Gast erzählt, der dann einen epileptischen Anfall gehabt haben soll. Aber es war inzwischen einfach offenkundig, dass das gelogen war. Und als zweites so Indiz oder als Hinweis auf diese Geschichte spricht das Gericht auch von der Vorgeschichte von Marco T. Der hatte sehr viele Sexualkontakte über Dating-Apps. Er soll da sehr offensiv gewesen sein, wenn ihm jemand gefallen hat. Und es gab ja auch diese beiden Fälle, die da ja auch schon mitverhandelt worden waren, wo Männer morgens bei ihm im Bett aufgewacht sind und überhaupt nicht wussten, wie sie da hingekommen sind in das Bett und auch nicht wussten, was passiert war. Die hatten einen kompletten Filmriss, aber es war klar, Marco T. hatte sie sexuell missbraucht. Und deshalb sagt die Richterin auch zusammengenommen nochmal mit dieser Vorgeschichte, es ist offensichtlich, dass Marco T. auch zuvor schon narkotisierende Drogen eingesetzt hat, um seine sexuellen Interessen durchzusetzen. Er hatte auch, sagt die Richterin, keinerlei Skrupel, seine sexuellen Interessen auch gegen den Widerstand heterosexueller Männer durchzusetzen. Und deswegen jetzt auch wieder das Ergebnis lebenslange Haft für Marco T.
Also was ich mal mitgenommen habe, Elke, ich werde bei dem nächsten Fall nicht einfach wahllos von einem Mord oder einem Mörder sprechen, solange nicht klar ist, was für Indizien dahinter stecken, solange nicht klar ist, was für Merkmale es gibt, bleibe ich mal erstmal auf der Totschlagseite, wobei das natürlich fürs Opfer im Ergebnis so oder so einfach mal tödlich ist. Bevor ich dich, Elke, jetzt frage, worum es in unserer nächsten Folge geht, gibt's noch einen Podcast-Tipp von mir. Aus Bayern kommt er. Bayern 3 True Crime unter Verdacht. Da sprechen der Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell jeden Freitag über neue Kriminalfälle. Und in der aktuellen Staffel geht's vor allem um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Und zwar zu Recht oder eben auch zu Unrecht. Und auch True Crime unter Verdacht findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein. Ich finde, die beiden erzählen wirklich spannende Geschichten.
Das nächste Mal sprechen wir über einen Modetrend, nämlich über aufgespritzte Lippen. Und wir sprechen vor allem über eine Frau, die bei diesem Trend ein bisschen mitmischen wollte, die da Geld verdienen wollte und die die ganze Sache dann vor Gericht gebracht hat und die verurteilt wurde. Mehr dazu in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.